Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.
Jonas.
Timo.
Stell dir mal vor, du bist ein zweijähriger James Wan.
Mhm.
Gehst ins Kino und siehst einen Film, wo Mel Gibson jemandem die eine Handschelle anlegt und dann an ein Auto fesselt, eine Säge gibt und sagt, so, entweder du fackelst jetzt gleich ab, weil da ist Öl, oder du schneidest dir selber die Hand ab und kannst weg.
Hm. Ja, das würde mich wahrscheinlich inspirieren und dann würde ich Saw machen.
Richtig. Also ich denke mal, James Wan war wahrscheinlich nicht zwei, wie er Mad Max gesehen hat. Der Film, in dem das Genannte eben passiert. Aber er sagt selber von ihm, das war die Inspiration, um Saw zu machen.
Mhm.
Und ähnlich wie James Wan hat Mad Max oder die Mad Max Trilogie von George Miller ganz viele andere FilmemacherInnen auch dazu inspiriert, eigene Filme zu machen und vor allem visuell viel angeregt.
Genau, und um diese Filme von George Miller soll es heute gehen. Einerseits natürlich um die Originaltrilogie, um Mad Max 1, Mad Max 2, The Road Warrior und Mad Max Beyond the Thunderdome.
Die ja sträflich vernachlässigt werden, finde ich, im Diskurs um diese Reihe.
Ja,
die hat ja kaum wer gesehen und sie sind extrem einflussreich eigentlich gewesen.
Ja, und wo das dann allen wieder Mad Max was sagen wird, ist dann mit Fury Road von 2015, den wahrscheinlich die meisten kennen und viele wahrscheinlich auch für sich auf ihrer persönlichen besten Liste, wenn nicht sogar der besten Filme, so zumindest auf der besten Liste der besten Actionfilme drauf haben.
Mhm.
Und anlässlich der Tatsache, dass jetzt der zweite Teil dieser neuen Reihe jetzt in den Kinos startet, nämlich Furiosa, A Mad Max Saga,
mhm,
wollen wir uns mal mit diesem Mad Max Universum von George Miller um Mel Gibson und Tom Hardy, Anya Taylor-Joy auseinandersetzen und eben auch schauen, was sind da Einflüsse und inwieweit haben diese Filme Popkultur geprägt, wo sind ihre eigenen Einflüsse.
Vor allem die ersten drei, die gefühlt ja doch weniger populär sind mittlerweile als Fury Road.
Mhm.
Genau, dazu würde ich vielleicht einfach nur, ich habe gleich auf Wikipedia die Seite auch noch offen, mal sagen, wer alles sagt, dass Mad Max eine große Inspiration für sich war.
Mhm.
Da ist natürlich James Wan, der diese Szene, also wer den ersten Teil, im ersten Teil passiert das nämlich, wer die Szene in dem ersten Teil sieht, denkt sofort an Saw. Das ist 1:1 das Saw-Szenario. Aber auch zum Beispiel James Cameron sagt von sich, dass Mad Max eine sehr große Inspiration war.
Mhm. Wahrscheinlich anderem, vor allen Dingen der dritte Teil. Wenn man an sowas wie Avatar denkt, dann
wahrscheinlich vor allem der dritte Teil. Er selber sagt von sich, dass es gibt einen Shot in dem ersten Teil, wo er ganz klar sagt, den hat er sich für Terminator rausgesucht.
Mhm.
Aber es gibt noch viel mehr Einflüsse. Unter anderem hat der erste Teil die Fallout-Serie inspiriert,
mhm,
also die Videospiele. Dementsprechend jetzt auch die Amazon-Serie, die jetzt rausgekommen ist.
Mhm.
Hab ich noch nicht gesehen, aber bin ich hyped drauf.
Ja.
Das ist auch so ein Wasteland, Postapokalyptik-Setting,
mhm,
wobei da eher Atomkrieg eine große Rolle spielt,
mhm,
oder ein passierter Atomkrieg.
Das ist ein interessanter Punkt, weil man kann sich natürlich fragen, bei Mad Max generell, in welchem postapokalyptischen Szenario ist das alles angesiedelt?
Ja, das hat er mit Fury Road dann wahrscheinlich so ein bisschen mehr beantwortet,
mhm,
aber da können wir dann eh noch dazu
genau
kommen.
Also die Frage von einem möglichen Atomkrieg, der dem Ganzen vorausgegangen ist,
richtig,
kann man nicht ganz ausschließen, auch wenn es nicht dezidiert vorrangig darum geht.
Richtig. Dabei wohl bemerkt, gerade visuell sind diese Filme sehr, sehr große Inspiration gewesen. Von Mad Max 2 sagen unter anderem Guillermo del Toro, David Fincher, Zack Snyder, Hideo Kojima von sich, dass der sehr große Rolle für sie gespielt hat. Zahlreiche Musikvideos, unter anderem The Wild Boys von Duran Duran. Weiß nicht, ob du das Lied kennst. Das ist dieses Wild Boys, Wild Boys. Egal. Da gibt es nämlich in Fury Road eine Stelle, die, finde ich, sehr an das Lied erinnert, ganz am Anfang, wo die War Boys in War Boys schreien. Das klingt sehr ähnlich. Mortal Engines, falls das wer kennt. Und dann gibt es halt noch so kleinere Einflüsse wie Mortal Kombat, Rick and Morty Episoden gibt's. Christopher Nolan sagt, dass Mad Max Fury Road eine Influence für Dunkirk war tatsächlich. Was ich interessant finde, wahrscheinlich vor allem die Umsetzung von Film mit wenig Sprache. Ja.
Also es sind viele Einflüsse.
Es gibt viele Einflüsse,
die alle auf Mad Max zurücklaufen. Und auf der anderen Seite kann man wieder sagen, wir hatten im Vorfeld mal darüber gesprochen, woher Mad Max wiederum kommt. Der erste Teil ist ja von 1979. Das ist, ich sag's immer falsch, das ist ein oder zwei Jahre nach Star Wars. 77?
Zwei.
Ja. Aber abgesehen davon ist diese 80er Jahre Welle an Actionfilmen und an diesen stilisierten Actionfilmen, Terminator und solche Sachen, Predator, was auch immer, das kommt ja alles dann erst. Also es ist, man kann schon sagen, es ist ganz vorne mit dabei, so eine Art Koryphäe. Filme, an die man natürlich denken kann, sind, wenn man ganz zurückgeht, darüber, das hatte ich noch gar nicht gesagt, aber Easy Rider natürlich, ganz klar. Aber auch so Sachen wie Duel von Steven Spielberg,
den wir auch im Vorfeld jetzt gesehen haben. Also der auch sicher sehr explizit, weil auch in Mad Max sehr ausgiebige, lange Verfolgungssequenzen da sind.
Und gerade Fury Road ist ja dann nun fast eine einzige Verfolgungsjagd.
Gerade Fury Road, aber auch schon die Idee vom ersten. George Miller sagt von sich, die Idee beim ersten Mad Max-Teil war, dass er einen Stummfilm mit Sound machen wollte. Und dann halt im Schreibeprozess hat sich das noch herausgearbeitet mit dem ganzen Diesel- und Automobil-Thema, das da irgendwie verarbeitet wird drin auch. Und diesen Gangs. Und das ist ja irgendwie auch alles drin in Duel. Die Gang vielleicht nicht so. Aber es ist genauso ein Film, der im Prinzip ohne den Text, also mit möglichst wenig Text funktioniert.
Ja, und Spielberg hat ja eine ganz ähnliche Ambition gehabt, hat er zumindest in einem Interview gesagt, dass er ursprünglich eigentlich auch vorgesehen hat, überhaupt keine gesprochenen Dialoge zu haben. Und ich habe den Film jetzt, also Duel, nochmal jetzt mit diesem Hintergrund geschaut, welche Dialogsätze braucht man wirklich. Und ich finde, einiges kann man streichen, wenn er zum Beispiel die Figur, die verfolgt wird, also Duel, ist die ganz einfache Prämisse, ein Mann pendelt irgendwo hin, fährt irgendwo hin und als er einen Truck überholt, beginnt der ihn zu provozieren und zu rammen und versucht ihn eigentlich in den Tod zu treiben. Und
genau, anfangs ist es so Road Rage und dann wird das so obsessiv, dass der wirklich stehen bleibt, auf den wartet, den runterschieben will von der Straße. Also
genau, und das ist im Prinzip das, was die ganze Handlung ausmacht. Und der Rest ist eigentlich eine Verfolgung. Es gibt zwei, drei kurze Intermezzi, wo er dann an der Tankstelle ist oder wo er in einem Diner kurz Pause macht. Was es da dann nicht bräuchte an den Dialogen, sind diese inneren Monologe, finde ich. Die hätte der Film nicht gebraucht zwangsläufig. Und wenn er mit sich selbst spricht im Auto und sagt, you son of a bitch, und in den Rückspiegel guckt, das hätte es alles nicht gebraucht, aber die Szenen, wenn er dann im Diner ist oder wenn er an der Tankstelle ist, die ganz ohne Dialog zu gestalten, wäre dann vielleicht...
Das wäre zu kontextlos. Mhm. Sind, finde ich, aber auch die schwächsten Szenen des Films.
Naja, die Diner-Szene ist schon großartig inszeniert, wenn erst die Kamera schon, an den Gesichtern langfährt, dann bei den Schuhen hängen bleibt.
Ja, das schon, aber dann kommt irgendwann der Punkt in der Szene, wo es den Dialog braucht, den Monolog, den inneren, damit noch was weitergeht. Und da verliert mich dann die Szene.
Okay.
Also das am Anfang, wo er sitzt und sich die Leute anschaut, das ist gut, aber ja.
Ja, und also da ist eine ganz ähnliche Prämisse eben zu sagen, wir wollen eigentlich ganz ohne Dialog arbeiten und man hat sich dann doch so ein paar Kompromissen hinreißen lassen. Und dahingehend ist natürlich die Parallele zum ersten Mad Max ganz stark da.
Ja.
Und
zum zu Fury Road auch.
Das stimmt, ja. Teil 2 und vor allem Teil 3 gehen dann ein bisschen in eine andere Richtung.
Ja.
Vor allem Teil 3, ja. aber dazu kommen wir vielleicht noch. Und ein weiterer Einfluss, den ich ganz klar verorten würde, wäre Clockwork Orange.
Richtig,
in der Art und Weise, wie sie angezogen sind, diese Gangs, irgendwelche.
Weil spinne ich jetzt, wann war denn Clockwork Orange?
Anfang der 72, wenn mich nicht alles trifft. 72 ist Clockwork Orange und Mad Max ist von 79.
Auch 71.
71 sogar.
So wie Duel.
Genau, die sind dann beide im selben Jahr rausgekommen und 8 Jahre später kam dann Mad Max.
Mit einer schweren Geburt anfangs. Der Typ, also zu George Miller vielleicht kurz.
Mhm.
George Miller selber ist Arzt gewesen. Der hat nichts mit Film zu tun gehabt eigentlich.
Mhm.
Und hat dann mit einem Freund irgendwie so 2 Kurzfilme gedreht, weil der Freund Film studiert hat. Und da hat er Lust bekommen, ich mache jetzt auch einen Film.
Mhm.
Hat dann einen Typen angeheuert,
den James McCausland.
Genau, James McCausland, der selber Journalist war, weil George Miller hat ein Buch gelesen, wo über Film, wo irgendwie drin stand, so ja, der und der Writer, die waren alle eigentlich Journalisten und gar keine ausgebildeten Drehbuchautoren.
Mhm.
Deswegen hat er sich gedacht, geil, ich suche mir einen Journalisten, weil die schreiben die besten Drehbücher. Also alles schon so richtige Self-Made-Story nach dem Motto, okay, ich habe keinen Plan, was ich mache, aber ich mache jetzt einfach, weil ich habe Bock.
Mhm.
Und hat dann 400.000 Dollar gekriegt als Funding, glaube ich. Circa 400.000 Dollar insgesamt. Und hat diesen Film gedreht in Australien.
Mhm.
Und der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Der hat tatsächlich den Guinness World Record für profitabelsten Film gehabt, weil er 100 Millionen US-Dollar eingenommen hat. Für 400.000 US-Dollar.
Mhm. Ist dieser Rekord noch aktuell? Weil ich glaube, im selben Jahr kam auch Deep Throat raus. Und ich habe da mal irgendwas drüber gelesen, dass Deep Throat, also dieser Pornofilm, auf den diese Praxis des Deep Throatings namentlich zurückzuführen ist. Die Prämisse ist, eine Frau kann keinen Orgasmus haben und dann findet ihr Arzt bei der Untersuchung heraus, dass sie den G-Punkt im Hals hat. Und infolgedessen kann sie nur noch Befriedigung empfinden, wenn sie sozusagen Deep Throated. Linda Lovelace in der Hauptrolle, die Produktionsumstände sind bisschen kritisch zu betrachten aus heutiger Perspektive. Es gab da auch so ein unschöne Nachwehen, wo Linda Lovelace was über die Produktionsbedingungen gesagt hat. Und der Film selber ist wohl deswegen auch so erfolgreich gewesen, weil Mafiosi ihre Geldwäschegeschäfte über diesen Film oder so abgewickelt haben sollen. Also eine ganz dubiose Geschichte. Nur so als Randbemerkung dazu. Du hast gerade versucht, das mal zu verifizieren.
Ich versuch das gerade, ja. Es ist gar nicht so easy. Ich habe da eine Liste, wo Deep Throat tatsächlich oben steht, ja.
Das ist ja dann auch immer die Frage, in welchem Kontext.
Ja, ist doch höher. mit einem Budget von 25.000 und einem Profit von 22 Millionen. Ja, aber...
Spielt ja auch keine Rolle.
Ja, aber er hatte auf jeden Fall den Guinness World Record dafür. Mhm. Das kann Deep Throat nicht von sich behaupten, ob es jetzt tatsächlich stimmt oder nicht. Aber
ja.
Guinness World Record hast du ja auch nur, wenn das jemand von Guinness World Record verifiziert. Es ist egal, ob das vielleicht irgendwo anders mal tatsächlich passiert ist. Es muss nur in der Anwesenheit, also wenn es jetzt zum Beispiel um, weiß ich nicht, die weltmeisten
Bierkrüge geht.
Bierkrüge trinken geht, ja, dann muss wer davon anwesend sein. Wenn du danach noch einen trinkst und der ist weg, dann ja.
Ja.
Pech. So. Genau, der ist halt eingeschlagen wie eine Bombe, der Film.
Mhm.
Und John hat sich
George.
George Miller, warum will ich immer Mel Gibson sagen?
Weil er die Hauptrolle spielt.
GMMG.
Ja, und es ist ja auch so, dass Mel Gibson durch diesen Film zu Ruhm gekommen ist.
Richtig,
also das ist ein ganz kleiner Fisch
davon. Low-Budget-Produktion von Australien, was man auch voll merkt, also auch so von der Sprache her und irgendwie, ja, also es gibt so, gibt genau diesen Australien-Vibe ab, zumindest der erste. Mhm. richtig, und Mel Gibson ist mit der Rolle eigentlich groß geworden, was man auch gar nicht so auf dem Schirm hat, finde ich.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja.
Und der erste Teil ist ja auch noch relativ konfus im Storytelling her. Also man.
Richtig, wobei, wollen wir vielleicht,
ja?
wenn wir zu dem Punkt jetzt kommen, wollen wir vielleicht so kurz die ersten drei zumindest mal vereint zusammenfassen, ja? Mhm. Und dann vielleicht nochmal über Fury Road so alles überstülpen. So.
Ja.
Weil, genau, also. Mad Max, der erste, ist konfus, was die Story angeht. Aber ich finde auch, also ich finde ja alle konfus eigentlich. Auch Fury Road.
Mhm.
Ja, wir haben kurz im Vorfeld drüber geredet. Aber beim ersten Mal schauen, wenn man da nicht gut aufpasst, dann checkt man nicht, was abgeht. Aber es spielt auch keine Rolle. Und das ist vielleicht der springende Punkt. Es spielt bei den ganzen Filmen, die Handlung ist eher so Nebensache. Es geht viel mehr um das Worldbuilding, es geht viel mehr um das Visuelle, es geht viel mehr um die Action. Aber der erste Teil ist noch so in einem relativ urbanen, auch so postapokalyptischen Setting, wo es noch Straßen und irgendwie Zivilisation gibt, aber es gibt dann nur noch diese eine Polizeifraktion, die so versucht, für Ordnung zu sorgen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, MFB, MFG, MFP oder so.
Mhm.
Und es gibt so Punk, nicht Bands, mein Gott, was ist denn los
Gangs. Mit
mir? Gangs, dankeschön. Die ihr Unwesen treiben
Clans, in den Dörfern. Irgendwelche.
Und Banden. Genau, so Rowdies, Marauders. und die treiben eigentlich einfach ihr Unwesen.
Es herrscht Anarchie.
Es herrscht im Prinzip Anarchie, genau. Aber es gibt noch sowas wie die Überbleibsel einer vergangenen Zivilisation, einer nahen vergangenen Zivilisation. Es wirkt alles so ein bisschen halt verlassen. So als hätte der Krieg gerade stattgefunden und es gibt nicht mehr viele Menschen und die es gibt, sind entweder traumatisiert, verrückt geworden oder frönen der Anarchie.
Ja.
Max
Rockatansky heißt er ja.
Max Rockatansky.
Das sind ja sowieso ganz wilde Namen, das muss man an der Stelle auch mal sagen.
Ja.
Also, wenn ich einfach mal so reingucke, Toe Cutter, Goose, Fifi, Knight Rider.
Da ist vielleicht auch noch die Influence von Clockwork Orange nämlich ersichtlich, dass die Sprache, das spielt sich so richtig mit der Sprache. Das ist im ersten, finde ich, stark und im letzten. In den anderen zweien ist es zwar auch so da, aber nicht so krass,
habe ich das Gefühl. Ich glaube, es gibt sogar eine Stelle, wo der Hauptantagonist aus dem ersten Film irgendwie well, well, well oder sowas sagt.
Also da
kommt, und dann haben die alle auch so wie heißen diese Dinger, diese Eierschützer, die man bei irgendwelchen Sportarten trägt, die in Clockwork Orange auch haben.
Ich weiß, was du meinst.
Solche Dinge haben die an.
Voll. Also es ist alles so chaotisch. Mhm. Das Ding ist, das Bild, was wir im Kopf haben, das hat Mad Max von so einer postapokalyptischen Welt, hat Mad Max wahnsinnig mitgeprägt. Mhm. Was wir heute davon im Kopf haben. Genau, und Mad Max ist eben so ein Polizist und der versucht halt irgendwie noch für Ordnung zu sorgen und das geht dann halt schief, weil er irgendwie eine Bande verfolgen muss, die dann, da wird dann, gibt's eine Reiberei und dann nehmen sie wen fest, auch. Es gibt eine Vergewaltigung und dann sind die plötzlich auf ihn Hass und eigentlich ist er dann der Verfolgte. Er und seine Familie.
Weil da so politische Intrigen mit im Spiel sind, dass der eine richtig wohl mit denen zusammenhängt, mit seinen Chefs.
Also man merkt schon, es ist alles sehr konfus verstrickt und dafür, dass nicht viel geredet wird, ist halt irgendwie zu viel drin.
Ja.
Vielleicht nicht zu viel, aber es ist.
Na, er scheißt auf Worldbuilding, ja, kann man fast so ein bisschen sagen.
Na, auf Worldbuilding gar nicht so, aber er scheißt drauf, die Zuschauer in diese Welt
auf Exposition des, ja, Worldbuildings, ja.
Richtig. Das tut er dann in Fury Road ja auch für das neue Publikum sozusagen. Mhm. Gibt's ja auch nicht viel Exposition.
Ja, und jeder Film hält eigentlich dann nochmal auf seine eigene Art und Weise nochmal andere Facetten dieser Welt bereit, genau, die man aus den anderen Filmen so gar nicht kennt.
Genau, im ersten halt dieses urbanere, dystopische Setting. Mhm. Er verliert seine Frau und sein Kind und beschließt dann, okay, er scheißt drauf, er will diese Zivilisation nicht mehr, er geht jetzt in die Wüste.
Genau, und dann nimmt er Rache und wird sozusagen selber zu einer Art Robin Hood, Outlaw. Genau.
Und er wird
Mad.
Mad, richtig. Ja. Und im zweiten Teil geht's dann weiter. Da ist er dann in der Wüste. Da trifft er dann einen schrulligen Typen, der rumfliegen kann. Auf irgendeinem auch verfallenem, so. Es hat alles so eine Schrottplatz-Ästhetik. Es sind diese ganzen so Autos und Flugzeuge und alles, was es gibt, wirkt so zusammengebastelt aus Metall, verrosteten Metallteilen, die du auf dem Schrottplatz findest. Borderlands. Mhm. Auch sehr, sehr stark beeinflusst von Mad Max zum Beispiel.
Und Mad Max 2 ist ja dann auch, der heißt ja The Road Warrior im Englischen, auf Deutsch der Vollstrecker. Da gibt es am Anfang diesen einen Shot, John Milius, Conan der Barbar. Kannst du kurz nachgucken, von wann der ist? Weil entweder hat der den oder der den anderen beeinflusst. Weil es gibt, es fängt damit an, Mel Gibson, Max.
82.
82, ein Jahr danach. Okay, also vielleicht kann man hier sogar noch eine weitere Person erkennen mit John Milius, die sich von Mad Max hat orientieren lassen, weil es in Conan der Barbar am Schluss auch diesen Shot gibt, wo Arnold Schwarzenegger dann als Conan irgendwie auf so einem Thron sitzt und die Kamera fährt so von ihm weg und isoliert ihn so weiter im Bild, indem er in so einer Vormachtstellung da sitzt und irgend so einen Voice-Over erzählt dann von dem Legendenstatus, den Conan noch erhalten wird in den weiteren Filmen. Und hier haben wir das direkt am Anfang, wie Mel Gibson als Max auf der Straße steht und da in so einer heldenhaften Pose steht und die Kamera fährt zurück, geht von ihm weg und es kommt so eine kurze Exposition mit Voice-Over. Sie nannten ihn den Straßenkrieger.
Da wird auch ein bisschen nochmal der erste Teil Revue passiert. Und der zweite Teil ist auch wieder seine eigene abgekapselte Story eigentlich.
Ja.
Wo er dann in der Wüste rumcruist, diesen Typen eben trifft und dann zu so einem Lager in der Wüste kommt. So
und das ist der entscheidende
Zivilisation.
Das ist der entscheidende Unterschied. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass man da zumindest bis zum dritten Teil so eine Steigerung erkennen kann. Im ersten hat man wirklich so diese Wüstentankstelle direkt danach. Im zweiten sieht man schon, wie sich dann Leute wieder zu in Gruppen und mit so Hierarchien zusammenrotten.
In so Oasen.
Genau, und dann wirklich die Reste nehmen und da Festungen draus bauen. Das Tor ist zum Beispiel ein Omnibus, der zur Seite gefahren wird, um Leute einzulassen, und es sind Autoreifen aufgestapelt, so als Schutzwelle. Und davon sieht man im ersten Teil noch gar nichts.
Oder sehr wenig. Genau, und das geht dann im zweiten Teil so richtig los. Und er kommt dort halt hin und hilft denen bei der Verteidigung vor auch wieder so einer Automobil, ja, Rowdy-Gruppe. Ich weiß nicht, wie man sie nennen kann. Es ist so.
Ja, ich suche auch die ganze Zeit nach dem Wort, aber es ist ja so, dass er eigentlich sein Auto haben will wieder.
Er will nur sein Auto haben, richtig. Er will eigentlich nur überleben.
Und kommt dann ähnlich wie in Fury Road bei dem Versuch zu überleben in die Situation, dass er sich da solidarisiert mit dieser Kommune oder mit dieser Gemeinschaft.
Ja.
Und das ist im Prinzip eigentlich so die Story. Und dann hat man hier ja schon im zweiten Teil, also alle, die wirklich nur Fury Road gesehen haben und vielleicht jetzt schon Furiosa, es kann ja auch gut sein, dass man die Folge erst anlässlich vom Kinostart von Furiosa guckt, dass der zweite Teil schon ganz viel drin hat von dem, was Fury Road so ikonisch macht. Also diese Gestalten, die auf diesen elastischen Masten draufhängen.
Diese Jumper, die von den Autos hin und her wippen und auf die anderen Autos draufspringen. Richtig. Es gibt auch schon so Verfolgungsjagden, wo wirklich ein Auto von einer Armada an Autos
es hat in fast der Wüste was hinterher von rollenden Festungen.
Ja.
Irgendwie.
Voll. Das wandelnde Schloss. Auf Rädern.
Ja. Und hier ist dann eigentlich gar nicht mehr so viel, also wo man im ersten noch sagen kann, es passiert nicht so viel, aber es gibt zumindest diese Charakterentwicklung vom Polizisten, der desillusioniert sich sozusagen auf sich selbst gestellt sieht und auf eigene Faust sich durchschlägt. Gibt es hier eigentlich in dem Sinne sowas nicht? Also es geht um diese, er will sein Auto haben und dann greifen die an und die Situation ist klar und dann wird das durchexerziert in beeindruckenden Action-Szenen mit großartigen Stunts, innovativen Sachen, also so Kreationen irgendwie. Das muss man beim ersten Teil auch noch sagen. Also die Stunts sehen wirklich richtig gut aus.
Die Stunts sehen extrem gut aus. Ist halt auch alles practical.
Ja.
Und klar, in den 80ern.
Gut. Aber das ist ja auch hier im zweiten Teil dann wirklich dieses auffahrenden Autos miteinander kämpfen. Ist ja auch so ein Phänomen, was wir aus Fury Road kennen. Wo im ersten eigentlich nur man sich so gegenseitig hinterherfährt. Wird hier auf den Autos gekämpft, auf den fahrenden Autos gelebt irgendwie auch.
Richtig. Eine beschleunigte Welt.
Ja. Und um zum dritten Teil zu gucken, der dann nochmal einen ganz anderen Akzent setzt.
Richtig. Da gibt es dann, gibt es überhaupt eine Verfolgungsjagd?
Ende.
Am Ende?
Ja. Die letzte Viertelstunde.
Ja, die habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß noch.
Also, du warst müde.
Ich war müde. Ich weiß noch, der Film fängt halt damit an, dass er wieder komplett in der Wüste ist. Diesmal ist die Wüste noch unzivilisierter anfangs, beziehungsweise noch trockener, wenn man das so sagen kann. Es ist nicht mehr so Düne mit ein paar Büschen, sondern es ist Wüste, Wüste.
Aber der dritte Teil hat fast wieder schon was von so einem Conan der Barbar, von so einem Historienfilm. Ich muss auch wahnsinnig an die Matrix-Fortsetzungen denken, wo dann fast so eine magische Fantasy-Welt aufgemacht wird plötzlich, wo, weißt du, also sie gehen da durch so King's Landing und dann unterhalten sie sich da und dann wird er verbannt aus diesem Ort.
Ja, Moment, vielleicht kurz den Ort einführen.
Ja, bitte.
Er findet dann nämlich in der Wüste so einen richtig abgefahrenen Ort, der so nach orientalischer Handels-Oase-Stadt, whatever, aussieht. Und da ist auch wieder, da hat man ganz stark eine Herr-der-Ringe-Ästhetik, finde ich.
Herr-der-Ringe, also Conan der Barbar, ja. Matrix 2-3.
Wie Isengard vor allem, also diese ganze, wir machen jetzt unsere Ork-Armee-Ästhetik, ist da ganz krass drinnen.
So eine mittelalterlich-spirituelle Welt irgendwie.
Und die Stadt ist unterjocht von so einem kleinwüchsigen Tyrann, der sich von einem Hodor herumtragen lässt. Und auch wieder Mad Max in dem Versuch irgendwie sich durchzuschlagen, muss denen halt helfen, sich da irgendwie zu befreien. Daher kommt der Thunderdome, was ja auch für sich aus Mad Max stammt und irgendwie als Begriff häufiger dann benutzt wurde.
Mhm.
Was so ein Käfig ist, wo die zwei sich einfach prügeln auf fancy Art.
Mhm.
So die nächste Stufe des Wrestling.
Ja, ja, ja. Die sitzen auch wieder auf diesen, sind in so Bungee-Jumping-Seile eingehängt und können dann so durch die Gegend springen und sich dann an so Stangen festhalten und es sind überall so Waffen verborgen.
Das erinnert ein bisschen an Ender's Game, finde ich. Da gibt's das auch. Also, um einfach noch mehr Referenzen rauszuhauen.
Kurze Unterbrechung, Fangfrage. Haben wir im Podcast schon mal über Ender's Game gesprochen?
Nein.
Woher weißt du das?
Weil wir das verkackt haben.
Ja, wir haben eine Folge zu The Descent und Ender's Game gemacht und die gammelt immer noch rum. Das, okay, Klammer zu.
Aber im alten Format, also. Ja. Egal.
Kann man ja mit der Weihnachtsfolge vielleicht eines Tages, oder auch nicht, ist auch nicht so gut, die Folge. Ist egal. Ja. Und dann,
aber Ender's Game ist gut.
Die Descent auch, ja.
Ja, hast mir Bock gemacht auf den Film.
Ja, hast den aber immer noch nicht gesehen.
Nein, wo denn?
Ich habe aber Ender's Game auch nicht gesehen.
Ja, richtig. Mhm. Okay, egal.
Wir sind der Gast von der letzten Stammtischfolge, Jan-Paul Schüssler, hat ihn auf DVD. Mhm. Just saying.
Ja, schreibe ich ihm mal.
Ja, und dann ist er in diesem Duell und wird dann eben verbannt.
Richtig. Warum? Ich weiß es auch nicht mehr genau. Auch das ist wieder super kompliziert irgendwie.
Na, es wird dann irgendwie der Kampf für unentschieden erklärt.
Ja,
aber weil er dann, als der Gegner seinen Helm verliert, in ihm irgendwen aus den anderen Filmen wiedererkennt und ihn dann nicht umbringen will. Und deswegen drehen sie für ihn das Rad des Schicksals.
Richtig.
Und das Rad des Schicksals zeigt am Schluss Gulag an. Und Gulag heißt hier nicht irgendein Käfig oder eine eingesperrte Zone, sondern der Gulag ist außen, ist die Wüste.
Ja.
Was finde ich eine sehr interessante Umkehrung ist.
Genau. Und dann geht er in die Wüste und findet eine Dschungelschlucht.
Ja.
In einem Ort, der basically der Grand Canyon sein könnte.
Und da ist dann ein Kindervolk.
Da ist dann ein Kindervolk und das ist so ein komischer Bruch in der gesamten Ästhetik des Films, weil bis dahin war so dieses, es gibt kein Wasser mehr und alles ist verwahrlost und alle leben im Schrotthaufen und in Wüste und alles ist heiß und das ist so eine Oase, wo Dschungelpflanzen hoch sind und es gibt Wasserfälle.
Und es gibt eine Religion, die Kinder beten ja dann irgendwelche Ideale an und haben da so Zeichen und halten Max dann für ihren Kwisatz Haderach.
Genau. Und das ist so, das gibt so eine The Forest-Ästhetik, falls das mal wer gespielt hat.
Ja, ja.
Weil das so, also das sind frühe, nicht schiffbrüchige, sondern Flugzeugabsturzbrüchige, oder?
Flugzeugabstürzige,
ja. und diese Religion dreht sich auch so ein bisschen um diesen Flugzeugabsturz. Das ist aber anscheinend schon so lange her, das passt dann irgendwie alles nicht so ganz zusammen, weil der eine Typ aus dem ersten lebt noch und aber die Zivilisation schaut so aus, als wäre die schon so weit, hätte sich weiterentwickelt, aber er ist nicht wirklich gealtert und dann gibt es aber keine Flugzeuge. Also es ist alles so
und Mad Max
all over the place.
Mad Max sieht auch nicht mehr aus wie der Terminator, sondern wie Gandalf.
Ja, also, ja voll. Genau, und dann weiß ich nur leider nicht mehr, wie der dritte Teil endet.
Naja, es geht dann so weiter, dass er dann schließlich doch beschließt, ähnlich wie auch im zweiten Teil und wie auch in Fury Road,
denen
zu helfen.
Ja,
und dann,
er ist ja eigentlich der Gute.
Ja, und dann übernimmt er mit ihnen sozusagen die Stadt und stürzt diesen Tyrann aus seiner Trage, aus seiner Wiege, weil Thron kann man da nicht sagen. Und da gibt's ja noch am Schluss noch mal so eine viertelstündige Verfolgungsjagd, die aber, und das deswegen wäre meine These zum dritten Film, das ist ein Kinderfilm mit ein paar härteren Szenen. Also so Guillermo del Toro hattest du vorher eh erwähnt.
Mhm.
Während ich bei James Wan sagen würde, ja, der erste Teil, während man bei James Cameron sagen kann, ja, der zweite Teil, ist bei Guillermo del Toro eigentlich der dritte Teil, weil er so eine Art erwachsenes Märchen erzählt. Und die ganze Zeit aber auch so Comic Relief Momente drin hat. Also auch diese Verfolgung gegen Ende ist dann immer, die Kinder machen irgendwas und sie haben Spaß miteinander und es ist irgendwie alles so ironisch gebrochen. Und auch diese Erzählung, dass er die Kinder in die Befreiung führt, das sind alles so Dinge, die, wo ich mir denken würde, das ist eigentlich ein Film für 10-Jährige, die ein bisschen härtere Sachen aushalten. Und dann hat man mit Fury Road so eine Art Rückbesinnung auf den ersten und zweiten Film, in dem dann Tom Hardy die Hauptrolle spielt, zusammen mit Charlize Theron, die Furiosa dann noch spielt. Jetzt im Furiosa-Film wird es dann Anya Taylor-Joy sein. Und da wird dann letztendlich so eine Art, also wird sozusagen diese Idee der Befreiung von Unterdrückten von Kindern auf Frauen übertragen. Also Furiosa versucht da die Gespielinnen des Führers irgendwie in die Freiheit zu bringen. Aber es ist auch wieder dieses Motiv, irgendwie eine unterdrückte Gruppe in die Freiheit zu führen. Und da fällt mir noch eine weitere Referenz ein zu Mad Max 3, nämlich El Topo von Alejandro Jodorowsky.
Mhm, richtig. Ja, stimmt, sehr gut. Aber El Topo davor,
oder? El Topo ist vorher, ja, genau. Also das wäre dann wieder was, wovon hier George Miller beeinflusst gewesen sein könnte.
Mhm. Wissen wir nicht so sehr tatsächlich, ja.
Genau, aber man kann erkennen, es gibt in allen vier Filmen so einfache Prämissen irgendwie, irgendeinen, man könnte fast sagen MacGuffin, um dann in verschiedenen Varianten Action auf Rädern zu zeigen.
Genau, und diese Welt auch zu zeigen.
Ja.
Ich habe so das Gefühl, dass es, also die Filme erinnern mich wahnsinnig auch an Rollenspiel.
Mhm.
Nicht das im Bett, sondern das am Papier. Weil auch da ist es oft einmal so klar, okay, der Leiter, der sich eine Story überlegt.
Du meinst jetzt so Dungeons and Dragons?
Dungeons and Dragons, das schwarze Auge.
Pen and Paper, ist es auch sowas?
Das ist Pen and Paper, also Pen and Paper Rollenspiel eben. Mhm. Deswegen auf Papier.
Ja, ja.
Und da ist es ja auch so, dass sich der Spielleiter eine Geschichte im Prinzip überlegt, aber meistens läuft es halt so ab, dass du vor allem die Welt ausarbeitest und die Spieler möglichst frei in der Welt agieren können und dadurch sich eine relativ natürliche, aber meistens ein bisschen konzentriertere Geschichte bildet, so szenarioartig.
Mhm.
Und genauso fühlen sich die Filme an. Es fühlt sich an, als hätte George Miller eine Dungeons and Dragons Runde gemacht in einem eigenen ausgearbeiteten Universum und gesagt, so, ich habe eine Geschichte vorbereitet, wir spielen das jetzt. Und eigentlich ist es diese Welt und wir erkunden diese Welt. Und dabei sind wir Zeuge von eben Interaktionen, politischen Intrigen, whatever, die in dieser Welt passieren und wir nehmen sie nur wahr, weil wir gerade dort sind und wir werden involviert und dann sind wir wieder raus, weil wir ziehen wieder weiter. Oder Mad Max, aber wir folgen ihm halt. Und genauso fühlt sich Rollenspiel an. Da muss ich irgendwie auch ganz viel dran denken.
Mhm.
Und eigentlich geht's eigentlich wird die Welt erkundet.
Ja, also es ist so eine, wenn man das, auch wenn es arrogant klingt vielleicht, weil es eher bewundernd, weil das ist gerade, was mich auch in meinem eigenen künstlerischen Schaffen interessiert, diese Beschäftigung mit intuitivem, impulsiven, einfach sozusagen die Kreativität ungefiltert rauslassen. Und man merkt, dass er nicht irgendwie auf einer Filmschule war und so bestimmte Muster von Dramaturgien gelernt hat. Was nicht heißt, also die Action-Szenen sind hervorragend choreografiert und sieht gut aus, aber gerade auf dramaturgischer Ebene wirkt das alles sehr roh und ungehobelt.
Er hat auch gesagt, sie haben sich, also er und sein Writer für den ersten Teil, die haben sich keine Theorie dazu angeschaut.
Mhm.
sondern die sind ins Kino gegangen, haben sich Filme angeschaut und haben danach über die Art und Weise der Narration von den Filmen geredet. So haben sich die Theorie angearbeitet.
Mhm.
Also alles, auch das ist schon sehr eben intuitiv irgendwie passiert, ja. Einfach. Und ja, das ist, finde ich, eine große Qualität von der Reihe auch.
Mhm. Was dann so Makel mit sich bringt, also ich finde, der dritte Teil ist
ja der
anstrengend und ich muss aber sagen...
Aber man hat es auch beim Rollenspiel, wenn man das hat. Man hat mal Abende, wo dann die Story nicht so gut hinhaut.
Mhm.
Und manchmal haut sie dermaßen genial hin, dass man den Abend nie vergisst.
Ja. Absolut.
Also,
und und das ist, finde ich, beim ersten ist es relativ schwierig, in den Film reinzukommen. Und ich muss auch sagen, ich habe Fury Road bis gestern erst einmal gesehen, mhm. vor 6 Jahren oder so.
Ich glaube, ich habe ihn jetzt heute nochmal geschaut. Ich glaube, ich habe ihn 4-mal schon gesehen oder so.
Ja, ich meine, ich vollkommen verständlich mittlerweile, aber ich habe den damals gesehen und logischerweise ein bisschen jünger und so weiter, ja. Irgendwie habe ich mich ganz schwer getan, mich auf diese Welt einlassen zu können und einfach zu akzeptieren, okay, da ist das jetzt und sie müssen da weg.
Mhm.
Und die kommen hinterher.
Mhm.
Das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Aber
es gibt noch mehr Gründe dafür, sie werden auch gesagt, aber die können schnell mal untergehen.
Ja, und die sind letztendlich auch nicht wichtig.
Richtig.
Also
es bietet schon nochmal, das ist, finde ich, das Interessante, es bietet dann schon nochmal Angreifspunkte, sich noch mehr in das zu vertiefen und da doch irgendwie auch eine gewisse Reflexion zu unserer Welt zu finden, so wie es auch gute Science-Fiction normalerweise macht.
Mhm.
Mad Max ist ja auch Science-Fiction in einem sehr untypischen Gewand, weil nichts mit Raumschiffen und Hightech und andere Planeten oder was auch immer, sondern eher Rückentwicklung.
Mhm.
Ich meine, es gibt auch genug Science-Fiction mit Dystopien, aber auch da ist dann meistens die Zivilisation doch irgendwie noch ganz groß vorhanden.
Mhm. Aber bevor wir da vielleicht reingehen,
ja.
in diesen gesellschaftlichen Spiegel und in diese mhm. Topoi, die sich da aufmachen, auch ist es hier so eine Art reaktionäre Verherrlichung von Verbrennern. Ist es so ein Autofetisch, der hier stattfindet? Da können wir vielleicht auch drüber sprechen.
Da gibt es auch einiges.
Genau, und noch ganz kurz ein Satz zur Handlung. Also Mad Max Fury Road ist da ja insofern konsequent.
Steigen wir jetzt voll in Fury Road?
Nein, ich wollte noch einen Satz zu diesen Handlungen, Handlungsdingern sagen. Dann würde ich auf diese Reflexionspunkte kommen, auf diese Sachen, und dann könnte man vielleicht nochmal explizit auf Fury Road
mhm.
eingehen. Bei Fury Road ist ja dieser vermeintliche Stillstand oder die vermeintliche Irrelevanz der Handlung insofern nochmal auf die Spitze getrieben, als dass, Spoiler, sie am Schluss ja genau wieder da sind, wo sie rausgekommen sind. Also sie fahren die ganze Zeit weg und dann am Schluss kommt der Punkt, okay, wir gehen wieder zurück.
Mhm.
Und am Schluss sind sie wieder da.
Aha.
Und es hat sich ob sich dann groß was geändert hat, ist die Frage. Also wenn dann Furiosa die Führerin da ist, die neue, ändert sich da groß was? Also ist es dann wirklich dieses, wir brauchen einfach nur einen guten Führer, dann müssen wir nichts am System ändern? Oder wie ist das? Also, aber wir haben auf jeden Fall diesen Bogen hin zum Ausgangspunkt in irgendeiner Form.
Ja.
Und das wollte ich nur sagen, dass das hier sehr pointiert ausgeführt wird, nochmal. Genau.
Er hat das voll, er hat auch in den anderen Teilen, die Kernidee, die Kernszenarios sind alles sehr simple Ideen.
Mhm.
Das ist meistens, der erste Teil ist noch sehr chaotisch, finde ich, da ist es vielleicht noch nicht so klar ersichtlich, aber
ja.
Der zweite Teil, Idee, diese Kommune wird belagert von einer Gruppe
Outlaws,
ja.
Wir können mal Strichliste machen, wie viele Bezeichnungen wir für diese Gruppen am Schluss der Folge gesammelt haben.
Und Mad Max hilft denen, sich zu befreien.
Mhm.
immer mit dem Twist, dass er sich selbst aus irgendeiner Not da reinkommt.
Und insofern vergleichbar sogar vielleicht mit diesem Clint Eastwood des Italo-Westerns in Für eine Handvoll Dollar oder sowas.
Richtig, die sind auch von dieser Kernidee immer wahnsinnig komprimiert und einfach. Die meisten wirklich guten narrativen Filme haben oft mal so eine sehr, sehr kondensierte Rahmenhandlung, wenn man es ganz weit runterbricht. Der Pitch ist easy.
Ja, das ist
Wenn
ja
man so, also.
dieser Kontrast zwischen Prägnanz und High Concept oder wie das heißt.
Voll.
Und das ist ja, da hatte ich mit Jan drüber gesprochen, dass dieser Trend da ist, diese Idee, indem man alles verschachtelt macht und kompliziert, ist es tiefgründig. Aber häufig liegt ja die Virtuosität eben darin, es ganz
Aus dem.
einfach zu machen und darauf dann ganz viel zu verhandeln.
Richtig, in der Mathematik zum Beispiel sind die schönsten Beweise die einfachen Beweise. Ich meine, natürlich, aber.
Ein schönes Beispiel für einen einfachen mathematischen Beweis wäre 1 gleich 0, Periode 9. Das ist
Richtig.
ja so.
Wobei das nicht der tatsächliche Beweis ist, das ist ein Argument, warum es gilt, aber es ist schön einfach. Es ist nicht ganz rigoros, weil du musstest ja, das meinst das mit ein Drittel und so.
Ich glaube ja.
Ja, weil du musstest dann annehmen, dass ein Drittel auch schon die Darstellung hat und dass das dasselbe ist. Aber egal, wurscht.
Ich gebe es
Genau, aber
auf, ja.
es gibt, also auch in der Mathematik zum Beispiel, es wird oft versucht, für schon bewiesene Sachen neue Beweise zu finden, die einfacher sind auf eine andere Art und Weise. Und die sind dann meistens von der Idee her wahnsinnig simpel. Und dann in der Ausführung kann man auch aus dem sehr viel wieder lernen. Und genau dasselbe sieht man auch beim Film. Vielleicht jetzt nicht mathematisch, aber es ist dieselbe Idee.
Das Grundprinzip.
Richtig.
Und dann wird mit diesen relativ einfachen Prämissen ein ästhetisches Spektakel der Überwältigung, also Choreografien, der Rasanz und so weiter erzählt. Aber es klingen natürlich auch, ja, zumindest gesellschaftsrelevante Diskurse mit an.
Voll. Wollen wir da auch noch mal kurz in den ersten drei Teilen so, was da so mitschwingt? Weil ich finde, man kann die vier Filme doch in so die erste Trilogie einteilen und dann halt jetzt Fury Road, weil die einfach doch 30 Jahre,
Der letzte ist von
20
85.
Jahre,
Es sind genau 30 Jahre zwischen Fury Road und
ja,
Thunderdome.
doch 30 Jahre auseinanderliegen, fühlen sie sich doch auch sehr anders an, auch weil Fury Road halt irgendwie eine ganz neues Zielpublikum einführen muss, weil die.
Es liegt eine Generation
Es liegt
dazwischen.
eine ganze Generation dazwischen, richtig? Vielleicht sogar.
Ja, genau. Also du hattest diesen Begriff Oil Punk
Ja, beziehungsweise, also es gibt da
oder Gasoline.
Dieselpunk, glaube ich.
Dieselpunk. Dieselpunk. Das ist der Titel der Folge. Das
Dieselpunk.
Mad Max Universe Dieselpunk.
Dieselpunk ist so ein Begriff, der das so ein bisschen zusammenfassen versucht. Wobei zum Beispiel die Wikipedia-Seite zu Dieselpunk sagt, dass Mad Max Dieselpunk Einflüsse hat, aber nicht ganz Dieselpunk ist. Aber Dieselpunk ist im Prinzip Steampunk, bloß mit Diesel.
Also das ist wie, ich versuche jetzt ein anderes Beispiel zu finden. Metalcore und Deathcore ist im Prinzip Metalcore nur mit Death-Metal-Elementen.
Richtig, genau. Also diese Unterscheidungen sind, finde ich, ein bisschen beliebig. Es gibt Solar Punk, alles Mögliche. Also,
Gibt's auch Atomic Punk?
ja, natürlich gibt es Atomic Punk. Warte, wir können ja mal da Steampunk.
Ja, und also diese Unterscheidung Steampunk, die geht ja auf so Sachen wie Jules Verne und so weiter
zurück. Richtig, also im Prinzip Steampunk ist ja das, für alle, die es nicht kennen, ein Subgenre der Science Fiction, wo es vor allem darum geht, die Entwicklung des Menschen durch ein anderes Mittel als, also die technologische Entwicklung des Menschen auf eine andere in eine andere Richtung zu betrachten, als sie stattgefunden hat mit Elektrizität und Maschinen. Bei Steampunk ganz populär Dampfmaschinen, obviously. Mhm. Mit Heißluftballons und so weiter, man kennt Hydraulik.
So ganz prominente Vertreter wären vielleicht sowas wie Metropolis.
Metropolis, alles Jules Verne, ist ganz bekannt.
Also so die Reise zum Mond in 80 Tagen um die Welt auch.
Genau.
20.000 Meilen unter dem Meer.
Das hört aber nicht, also diese Bewegung oder dieses Genre hört nicht bei Literatur und Film auf, sondern es gibt auch Steampunk, Musik und
wäre das so Kleidung. Industrial
das ist dann? Das ist so wie Memento Mori, so ein bisschen eine Bewegung, so ein Lebensstil auch.
So wie Goth oder Dark Academy.
Richtig, ist ja jetzt gerade genau.
Durch Wednesday irgendwie so ein Thema.
Mode gibt es ganz viel dazu. Ja, da die Steampunk-Seite sagt zum Beispiel, dass Fury Road auch Steampunk-Elemente hat, James Bond, whatever. Ja, also es ist, ich finde das immer ein bisschen schwierig einzuordnen, weil das alles sehr verschwimmende Grenzen hat. Das ist irgendwie nicht gut einordnenbar und auch die wissenschaftliche Literatur dazu. Das finde ich immer ein bisschen wishy-washy.
Ja, das ist ja das grundlegende Problem von Genre-Theorie. Geht es jetzt um Äußerlichkeiten? Also Richtig. Wenn sowas eine Ästhetik bedient, geht es um inhaltliche Aspekte? Also kommt irgendwo Benzin vor oder kommt irgendwo eine Dampfmaschine vor? Dann ist Carlsson vom Dach auch Steampunk.
Dishonored zum Beispiel, wer auch immer die Spielereihe kennt. Wahnsinnig grandiose Spiele, würden sich in, wie haben sie es genannt? Ich glaube, Whalepunk einordnen, weil die Welt auf Walöl.
Lebertran.
Genau, ist so das Energiemittel. Also diese ganzen Steampunk-Genres basieren so ein bisschen darauf, was ist das Grund. Nahrungsmittel.
Dann wäre Dune Sandpunk.
Na, es ist Spicepunk.
Spicepunk. Okay, dann nochmal ganz speziell. Aber
Gewürzpunk.
Gewürzpunk, ja.
Ich hatte ja als 8-jähriger Junge die grandiose Idee, wie wir den Klimawandel stoppen und das CO2-Problem lösen. Oder das Treibstoffproblem lösen. Und zwar hatte ich die Idee, man müsste ja nur einfach einen Motor bauen, wo man Kompost reinhauen kann. Das heißt, du kannst deine ganzen Apfelreste und den ganzen Biomüll haust du in den Tank von deinem Auto. Und das, damit kannst du dann fahren.
Ja, ich meine, die Wiener Energie macht das ja.
Tatsächlich gibt es auch in die Richtung Forschung. Alles dank mir natürlich.
Ja.
Das hat sich vor mir noch nie wer gedacht. Und es ging so weit, dass ich so Skizzen gezeichnet habe mit so Rohren und so Scheiß. Also absolut null, also nicht in meinem entferntesten gescheit und ausgearbeitet, aber...
Aber kreativ, also das ist genau dieselbe Vorgehensweise, mit der George Miller an Mad Max rangegangen ist.
Richtig.
Einfach den Ideen den freien Lauf lassen. Und,
genau, und diese Genre, um jetzt wieder ein bisschen auf den Faden zurückzukommen,
ja.
beschäftigen sich dann eben damit, wie schaut eine Welt unter diesen Bedingungen aus, und versucht das auch ein bisschen eben rückzuschließen auf unsere jetzige Welt. Und das macht natürlich Mad Max sehr stark, auch mit dieser Abhängigkeit vom Diesel, vom Gasoline, whatever. Ich glaube, im dritten Teil ist es noch ein anderes
Palmöl.
Palmöl, ja, irgendeines von den Erdölen halt.
Mhm.
Sind wir ja jetzt auch schon, aber dort ist es im Prinzip das neue Gold.
Mhm. Ja.
So, ohne das funktioniert gar nichts. Und die gesamte Gesellschaft hat sich nur noch darauf ausgerichtet im Prinzip.
Ja.
Und wie das dann, wie so eine Welt aussieht.
Ja. Andere Vertreter dieser Science-Fiction-Subgenre wäre dann Cyberpunk, sowas wie Blade Runner, sowas wie
Genau, Ghost Cyberpunk ist ähnlich, ist damit verwandt, aber geht halt nicht mehr in die Steampunk-Richtung, weil Steampunk oft mal bei Cyberpunk geht es nicht so sehr darum, was ist das Energiemittel.
Ja.
Cyberpunk beschäftigt sich viel mehr mit der Natur des Menschen dann wieder.
Mhm.
Cyberpunk geht da viel mehr in die philosophischere Richtung, in Richtung Post- und Transhumanismus. Ich glaube, wir haben eh schon nochmal auch ein bisschen drüber geredet.
Ja, bei Ghost in the Shell.
Richtig. Und das ist bei Steampunk oder Steampunk-ähnlichen Genres gar nicht so sehr das Thema. Auch bei Mad Max ist nicht das Thema, was macht den Menschen aus im Vergleich zu Maschinen. So was heißt, also da ist der Mensch nicht in Gefahr in seiner Existenz sozusagen, in seiner ontologischen Existenz, wenn man jetzt so sagt.
Ja.
In seiner physischen vielleicht schon, dem Aussterben bedroht vielleicht schon, aber nicht bedroht im Sinne davon, was es heißt, Mensch zu sein.
Ja, voll. Und wenn wir das jetzt auf Mad Max dann als Steampunk und als dann spezifische Ausprägung mit dieser Auseinandersetzung mit Treibstoff, mit Benzin, mit Diesel zurückführen, stellt sich ja die Frage, was sagt das jetzt aus? Also es gibt Ressourcenkämpfe. Und ich glaube, dass zumindest dahingehend die Reihe gar nicht so ergiebig ist. Also man kann natürlich
vielleicht
sagen...
Vielleicht der letzte dann noch mehr, aber in die Richtung auch nicht so sehr, ja, richtig.
Also es ist diese Auseinandersetzung damit, dass es Ressourcenkämpfe gibt und das könnte man als Aufruf verstehen, sich über Konsum und Verbrauch bewusst Gedanken zu machen oder auch die Frage, wie verteilt man Ressourcen untereinander in einer Welt, wo noch nicht ein derartiger anarchischer Zustand herrscht, wo ja das Recht des Stärkeren gilt, wo sozusagen diese Outlaws sich holen, was sie wollen, ob es Menschen sind, ob es Frauen sind, ob es Autos sind, ob es Dinge sind, die sie sich holen, vergewaltigen, rauben. Dahingehend kann man diesen dystopischen Charakter vielleicht als Warnung auffassen, aber ich glaube nicht,
dass... Er stellt ihn mehr einfach nur aus.
Ja, genau. Also es ist wenig...
Wertigkeit drin? Ist das, was du sagen
willst? Ja, man könnte sagen, er nutzt es als Vehikel.
Richtig, ja, stimmt. Er nutzt es als Vehikel, um ein bisschen andere Sachen zu diskutieren.
Ja.
Oder auch einfach nur zu zeigen. Es geht, finde ich, viel mehr um das Zeigen als um das wirkliche Diskutieren von Themen. Und da finde ich jetzt vielleicht gut, können wir jetzt die Überleitung zu Fury Road machen, weil der macht das ein bisschen anders. Also gerade in den ersten Teilen geht es, finde ich, vor allem mehr ums Zeigen. Aber Fury Road hat dann
und auch um so ein Gefühl zu sagen, ja, also vielleicht kann man sich von diesem Autofetischismus dann doch nicht ganz wegreden, der dann einfach da ausgeführt wird.
Absolut.
Es sieht halt geil aus, das Motorenbrummen und so weiter.
Voll.
Aber es verkörpert vielleicht ein Gefühl von Freiheit, was in dieser Zeit Anklang findet. Mhm. Was wieder dieser Bezug zu Easy Rider wäre. Also dieses mit dem Chopper durch die Gegend fahren.
In den 80ern jetzt.
Genau. Also die Nachwehen von 68 natürlich. Und Easy Rider ist da ja auch eine Koryphäe. Und was dann alles danach kam, dass das einfach einen Zeitgeist getroffen hat, der diese Filme dann eben auch hat einschlagen lassen.
Voll. Und das ändert sich in Fury Road.
Mhm.
Also es ist immer noch genauso da, aber was dazu kommt, ist schon, dass ich finde, gewisse Themen auch sehr gezielt versucht werden zu verhandeln.
Ja, es wird zum Beispiel die Rolle der Frau anders also anders eingesetzt, anders gewichtet.
Oder hinterfragt, sagen wir so. Ja. Die Rolle ist ursprünglich schon dieselbe eigentlich
in anderen Filmen. Klar, aber zum Beispiel mit Furiosa hat man eine starke Frauenfigur und es ist eben nicht Max, der da irgendwie die Unterdrückten rettet und mit so einem Savior-Gedanken irgendwie...
Er ist tatsächlich, finde ich, das erste Mal wirklich mehr ein passiver Zuschauer als ein aktiver Teilhaber. Er nimmt schon auch sehr viel teil in den Gefechten und so und er sagt, er gibt dann am Schluss den Plan, hey, lass mal wieder zurückfahren. Aber ansonsten nimmt er nicht besonders viel, ist er nicht handlungstreibend.
Ja.
Er nimmt Einfluss auf die Handlung, aber er ist nicht die Handlung, sondern eigentlich ist Furiosa die Handlung.
Ja.
Und die Handlung ist, dass auch wieder in so einer Kommune, Oase in diesem Fall, wirklich Oase. In dieser Oase Menschen sehr unterjocht leben von diesem, also dem Anführer Immortan Joe. Und Immortan Joe ist derjenige, der in dieser Wüstenwelt über das Wasser verfügen kann und damit alle kontrolliert. Und er schickt in zwei benachbarte Orte, nämlich Gas Town und Bullet Farm.
Ja, die Namen sind wieder großartig.
Es gibt
auch zwei einen Leute, namens Rictus Erectus, ja. Toast, Splendid, Capable, Slit, Nux.
Ja, und er schickt zwei Autos, Autogruppen, whatever. Er schickt zwei Leute Gasoline holen und Bullets holen, also Munition halt holen. Und Furiosa fährt den Tanker, der dazu vorgesehen ist, mehr Benzin zu holen. Und beschließt dann, nachdem sie losfährt, so, ne, ich biege jetzt ab und hau ab. Weil sie die Frauen von Immortan Joe on board hat und die wollen ins grüne Paradies fliehen.
Vielleicht ist es ja dieses grüne Paradies, das wir im dritten Film gesehen haben.
Vielleicht ist das grüne Paradies.
Aber davon ist dann auch nichts mehr zu sehen,
davon wenn sie da ankommen. Davon ist auch nichts mehr zu sehen, richtig. Oh ja, so ein bisschen Sumpf. Es wird zumindest gatschig. Was hat Mad Max dort zu suchen? Er wurde geschnappt von den Leuten und als so Bluttransfer. Im Prinzip ist er ein Dialysen-Dude,
ja.
Wenn ich das richtig verstanden habe.
Er wird auch immer als Bloodbag bezeichnet.
Ja, genau, Bloodbag, da gibt es einige, die sind sehr bleich. Ich glaube, die brauchen halt einfach irgendwie so dauerhafte Bluttransfusionen. Und
das ist übrigens Nicholas Holt.
Richtig, stimmt. Und er wird als so eine Bloodbag benutzt. Und einer von denen, die dann Furiosa natürlich zu verfolgen anfangen, weil klar kommen die drauf, dass die da einfach abbiegt und dass die Frauen weg sind. Oder die wie heißen sie? Ich habe es mir aufgeschrieben. Breeders. Sie werden nicht als Frauen bezeichnet, sie sind die Breeders.
Da gibt es ja auch relativ am Anfang so Szenen, wo man sieht, wie...
Ihnen die Milch abgepumpt
genau,
wird.
Genau, wirklich so Frauen in so Apparaturen gefesselt sitzen und an den Brüsten so Saugnäpfe haben.
Was auch so an diese Arbeitsästhetik aus den 30er Jahren, 20er, 30er, 40er Jahren erinnert. Also auf die Spitze getrieben, aber da gab es ja die ganzen Studien, wo die Menschheit
drauf gekommen ist.
Wir können so weiter.
Fordismus. Ich glaube, das ist schon
20er
Jahre sowas, ja.
Wo sie drauf gekommen sind, wir können die Arbeitsschritte optimieren und den Mensch fast zur Maschine machen.
Ja,
und
Fließbandarbeit.
Richtig. Da sind sie die Maschine. Die kleinen Kinder, die Räder drehen, damit das Wasser sich öffnet und damit die Plattform gehebt und gesenkt wird. Die Frauen, die basically als Kühe benutzt werden.
Ja.
Die Menschen, die basically als Bluttransfusionen benutzt werden. Also alles wird zwecksentfremdet, wie auf einem Müllhaufen.
Ja.
Ein Fury Road hält dieser Müllhaufen nicht einmal mehr vom Menschen halt. Nimmt nicht mehr von Menschen halt.
Absolut. Also da ist ja die konsequente Steigerung, wo vielleicht noch so ein bisschen ungehobelt Diskursmöglichkeiten sich aufgetan haben in den ersten drei Filmen. Genau. Übrigens auch ein Aspekt, der da noch mit reinkommt, ist ja in Mad Max in Beyond Thunderdome gibt es diesen Kleinwüchsigen. Und ja. das ist ein ich habe jetzt leider seinen Namen nicht, aber der spielt auf jeden Fall in Freaks von Todd Browning schon eine große Rolle. Also der kommt hier wieder vor. Es gibt diesen anderen Kleinwüchsigen, der da der Tyrann ist. Und es gibt generell viele viele Menschen in Fury Road dann eben auch die irgendwie entstellt sind.
Also da klingt schon haben. So ein Transhumanismus an.
Nein, ich würde eher von diese Atomthematik da reinbringen.
Ja, das auch.
Also das und ein Film, an den ich auch denken musste teilweise, ist sowas wie The Hills Have Eyes. Wo auch dann so diese Atomverstümmelung in Wüsten eine Rolle spielt, Behinderungen bei Neugeborenen etc.
Ich finde die Ästhetik Mad God. Wir haben, glaube ich, schon mal über Mad God
gesprochen. Wir haben über Mad God gesprochen,
richtig. Ja. Und ich finde Mad God geht in eine ähnliche Richtung, bringt das Ganze nur noch mal viel mehr visuell auf die Spitze, natürlich. Mhm. Aber hat auch eben diesen das, was ich auch damals nicht gescheiten Worte fassen konnte, diesen wahnsinnigen Verfall, diese wahnsinnige Zwecksentfremdung von Leben in dem Sinne, wie es gedacht ist. Mhm.
Total. Und das ist eben, also diese Dystopie und diese Entmenschlichung, den Mensch als Ressource einzusetzen, deutet sich in den ersten drei Filmen eben schon an und wird hier dann nochmal auf die Spitze getrieben und kriegt auch nochmal einen anderen Fokus dadurch, dass zum Beispiel die Unterdrückten selbst aktiv werden. Also Furiosa eben mit diesen Frauen gemeinsam diesen Fluchtplan schmiedet und Mad Max da eigentlich mehr so zufällig mit reinkommt und ihnen einerseits hilft, aber einerseits ohne sie auch da in der Wüste dann verdurstet wäre. Und also es ist so ein, was sich hier andeutet, es geht vielleicht gar nicht so sehr um Geschlechterrollen und irgendwas im Sinne von Männer und Frauen brauchen einander oder so. Man kann vielleicht sagen, weil eben dieser Kontrast dann auch sehr stark wird und ihm gegenüber so ein Misstrauen ist, könnte man in so eine Richtung vielleicht gehen. Aber ich weiß gar nicht, ob man das braucht oder ob das zielführend ist oder ob das auch haltbar ist mit heutigem Verständnis von Männer- und Frauenbildern oder von der Performativität von Geschlechtern. Ich würde sagen, dass in Fury Road sich der Kreis schließt, indem dieses Gemeinschaftsgefühl oder diese Empathie, das Miteinander, das Zwischenmenschliche zwar aus einer Notwendigkeit heraus erwächst, so sie brauchen sich irgendwie und haben am Anfang so ein Misstrauen, machen dann aber gemeinsame Sache und daraus entsteht dann mehr. Also sie brechen nicht nur aus diesem System aus, inwieweit sie ausbrechen, indem sie dann am Schluss zurückkommen und so weiter, ist die Frage. Sie betreiben sozusagen nicht nur Revolution, sondern nicht nur Revolution im Sinne des Ausbruchs und am Ende vielleicht des Systemsturzes, Wechsels, sondern sie sind auch revolutionär in ihrem Verständnis von Zwischenmenschlichkeit, von vielleicht sowas wie Menschenwürde und so weiter, indem sie sich irgendwann aufhören auszunutzen und aus freien Stücken dann gemeinsame Sache machen. Und Mad Max will sich ja auch irgendwann opfern. Also er geht dann zurück, was er nicht mehr tun müsste eigentlich.
Nicht nur Revolution, sondern auch Evolution findet statt. Voll. Jetzt haben wir die Kommune, also was auch immer, diese Oase eigentlich relativ ausführlich schon durch.
Ja, es gibt halt auch da wieder halt diesen Führer und es gibt den, der über die Ressourcen verfügt.
Und genau. Und Furiosa haut ab, Mad Max ist jetzt auch dort. Sie werden verfolgt, dann gibt es einen Sandsturm, der von der Ästhetik, finde ich, wahnsinnig an Dune erinnert. Da gab es überhaupt bei Mad Max einiges Stellen, wo ich sehr an Dune denken musste auch. Und
ja, Villeneuve's Dune, der Villeneuve's danach Dune, kam.
Richtig, ja. Entschuldigung, muss man klarstellen jetzt. Und sie kommen zu dieser Oase, sie hängen die ab. Da gibt es dann noch andere Parteien und da wird dann da was gesprengt und da wird was zugemacht und da wird abgehängt und da bleiben sie dann im Schlamm stecken und so. Das ist wahnsinnig schlau, wie er da auch so Miniszenarien in diesem großen Szenarium bildet, um die Handlung weiterzutreiben. Und es wird nie langweilig. Wo ich das Gefühl hatte, zum Beispiel Duel macht was Ähnliches. Das hat dieses auch wahnsinnig simple Konzept und diese eingekapselten Sequenzen, wo nochmal eine kleinere Handlung irgendwie zählt wird. Und das treibt sich durch. Das macht, finde ich, da Fury Road nochmal viel besser, weil sie sehr abwechslungsreich sind. Es wird einfach nicht langweilig. Ich meine, der Film ist unglaublich schnell. Ja, aber genau, um jetzt nochmal kurz fertig zusammenzufassen. Sie finden die Oase, die es nicht mehr gibt. Und beschließen dann, ja, okay, fuck, gut, wir gehen zurück, weil wenn wir zuerst dort sind, dann können wir ja diesen Ort da, dieses Wasserparadies, diese Oase für uns beanspruchen. Das finde ich so genial, weil im Prinzip ist der Film ja, besteht er aus zwei Teilen. Und zwar ist das, die erste Hälfte ist die Verfolgungsjagd und die zweite Hälfte ist ein Rennen darum, wer zuerst zu Hause ist. Also es ist so...
Zwei Drittel, ein Drittel würde ich jetzt spontan
sagen. Ja, also der Punkt, wo sie umdrehen, passiert ziemlich gut in der Mitte. Es gibt halt Ruhesequenzen, also das wirkliche Zurückrennen ist dann eher zwei Drittel, ein Drittel, richtig. Aber so narrativ sind das die zwei Hälften. Voll. Und das, finde ich, setzt der visuell an. Genial um.
Ja.
Ich würde vielleicht jetzt noch bei Fury Road auch ein bisschen über die Ästhetik reden. Ich meine, wir haben jetzt schon viel über die Ästhetik geredet, aber ich finde, gerade bei Fury Road lässt sich das nochmal sehr gut detaillierter ausführen. Weil da, also, ich meine, okay, bei den Filmen in den 80ern, klar ist alles practical, aber auch bei Fury Road ist wahnsinnig viel practical. Es gibt natürlich auch sehr viele Einstellungen, die klar, wo ganz klar ersichtlich ist, das sind halt, also ich meine, der Sandsturm ist animiert,
Wenn diese Autos crashen in dieser einen Verengung, dieser Schluchtverengung und dann die ganzen Autoteile auf die Kamera zufliegen,
ganz am Schluss.
Das ist auch relativ eindeutig und klar erkennbar animiert.
Nicht alles.
Ja?
Nicht alles. Die ganzen Stunts sind echt. Diesen LKW, diesen Öltanker da, den haben sie tatsächlich gekippt. Nur die kleinen Teile, die dann auf die Kamera zufliegen, die sind dann rein animiert. Ja. Aber das davor, wie sich der dreht und wie die den, das haben die alles gemacht. Da gibt's relativ viele Making-ofs dazu. Die haben diese ganzen Autos gebaut. Und auch die Stunts, also wenn die da von Auto zu Auto springen und auf diesen Pole-Dance-Stangen da irgendwie knapp am Boden sind, das haben die alles gemacht. Das ist absolut krank, was die da angestellt haben. Also das ist, und das spürt man auch, das sieht man auch, finde ich, dass die da schon mit einer Geschwindigkeit rumdüsen, die nicht wurscht ist. Ich meine, okay, es ist weit und breit nichts, es ist einfach nur Wüste, aber was die aufführen auf den Autos, scheiß mich an. Und dann fetzen sie sich da gegenseitig runter, also das ist schon... krass.
Das ist wirklich großartig.
Das ist wirklich grandios. Und ein weiteres Element, das gerade in dem Teil am stärksten durchkommt, aber auch schon in den anderen drinnen ist, ist, dass George Miller, was die Framerate angeht, sich ganz viel Freiheit genommen hat. Das ist, wir haben beim Schauen von den ersten paar Filmen haben wir
beim zweiten ganz stark, ja.
Ja, wo es so Einstellungen gibt, wo das verfolgende Auto plötzlich urschnell nah rankommt, aber so comichaft.
Mhm.
Das liegt daran, dass es wirklich einen Zeitraffer abspielt.
Mhm.
Andererseits sind ganz viele Sequenzen auch da, wo er die Einstellungen langsamer gemacht hat.
Mhm.
Das hat er einfach frei nach Belieben, nach dem Motto gemacht, okay, ja, dort, wo ich das Gefühl hatte, die Einstellung hat zu viel Information, habe ich beschleunigt. Dort, wo ich das Gefühl hatte, dass es zu wenig Information, habe ich beschleunigt. Da, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich muss das ist zu schnell passiert im Filmen, das muss ich langsamer zeigen, hat es langsamer abgespielt.
Und das ist eine schöne Stilisierung, die man ja vor allem aus dem asiatischen Kino kennt. Also bei Kurosawa gibt es dann häufig ganz bewusst gesetzte Zeitlupe oder sowas.
Aber nicht so konsequent. Es ist ja fast, es ist fast jeder Shot ein bisschen verändert.
Mhm.
Und das ist schon extrem. Und dadurch entsteht, finde ich, glaube ich, auch dieser comichafte Look, diese.
Ja, das ist auch ganz viel, wie die Sachen designt sind und so weiter. Also dieser Rockmusiker, der da als so eine Art modernere Militärmarschkapelle irgendwie da auf einem dieser Autos draufhängt und auch in so einem Bungee-Seil drin hängt. Das ist einfach so eine Art
klar, das ist alles
groteske, comichafte.
Richtig, aber auch das hilft dem, finde ich, sehr.
Mhm.
Mm. Und sieht einfach geil aus.
Ja.
Also was anderes kann man dazu nicht sagen. Das wollte ich noch dazu erwähnen eben.
Hast du noch irgendeinen großen Punkt, den du unbedingt ansprechen würdest? Weil du hast gerade mit den Practical Effects und so weiter eine ganz gute Überleitung angeboten.
Mhm.
Und zwar haben wir ja auch im letzten Stammtisch über den Trailer von Furiosa gesprochen.
Ja.
Und der sah ja wirklich teilweise nicht sehr practical aus, um das höflich auszudrücken.
Mhm.
Deswegen, ich meine, wir haben über den Trailer schon gesprochen, aber jetzt sozusagen im Kontext, dass wir alle vier Vorgängerfilme nochmal gesehen haben und jetzt auch so grob dieses Universum versucht haben zu umreißen, hat sich das vielleicht nochmal geändert? Was erhoffst du dir von Furiosa oder was erwartest du? Weil man muss dazu sagen, es sind jetzt auch wieder 9 Jahre zwischen diesen beiden Filmen. Es ist so,
ja, genau, dass, das wollte ich eigentlich noch erzählen zu Fury Road.
Und
sorry.
Ja, bitte, okay.
Stimmt, es sind ja jetzt auch dann wieder 9 Jahre. Mhm. Und es waren davor auch 30 Jahre. Dafür gibt es einen Grund.
Mhm.
Und zwar ist, dass die Idee für Fury Road ist schon 87 entstanden.
Mhm.
2 Jahre nach dem dritten Teil. Allerdings ist immer wieder was dazwischen gekommen. Unter anderem seine Filme, die er dann sonst gemacht hat. Er hat Happy Feet gemacht.
Mhm.
Genau. Er hat dann ein bisschen Schwierigkeiten gehabt.
Er hat so Schweinchen namens Babe-Filme gemacht.
Ja, stimmt.
Das also seine Filmografie ist generell höchst merkwürdig.
Er hat Probleme mit der Finanzierung gehabt. Also da war ganz viel weirde Sachen, die da passiert sind. Irgendwie. Mhm. Dann hat er gemeint, ja, wegen 2001. 9/11 kann er das nicht machen, wegen dem Irankrieg kann er das nicht machen und so, und da hat sich das irgendwie alles verschoben.
Und jetzt ist ja die perfekte Zeit, das zu machen mit Ukraine-Krieg und mit
richtig,
Gaza.
Richtig.
Also
deswegen. Na, warum das jetzt 10 Jahre gebraucht hat, war, dass er sich mit Warner Brothers gestritten hat.
Mhm.
Seine Produktionsfirma hat Warner Brothers verklagt, weil irgendwie irgendeine Streitigkeit um irgendwie Kohle. Naja, gut, das Studio, das dich finanziert, wird dich nicht für deinen neuen Film finanzieren, solange ihr nicht, solange du sie verklagst. Verständlich.
Ja.
Die haben sich aber jetzt geeinigt. Deswegen hat das jetzt 10 Jahre gebraucht. Genau, es gab noch eine Kontroverse mit Mel Gibson. Ich weiß da gar nicht genau, was da war eigentlich mit dem, aber.
Ja, der hat sich halt, also der sag ich mal, steht ja, glaube ich, schon im Verdacht, eher sehr politisch rechts der Mitte sich aufzuhalten oder irgendwas, ich weiß es nicht.
Ja.
Da gab es irgendwelche Kontroversen wegen irgendwelchen Äußerungen.
Ja. Und aber 30 Jahre später recastet man dann halt logischerweise.
Mhm.
Ich finde, Tom Hardy ist ein genialer Cast.
Ja, total. Ich weiß nicht, stand es überhaupt zur Debatte, Mel Gibson da nochmal reinzubringen?
Naja, nach 30 Jahren dann nicht mehr. 2000 hätte er wahrscheinlich schon noch Mel Gibson genommen, aber...
Ja, eben, also das ist...
Deswegen, aber na gut. Da, wo es dann tatsächlich wirklich mit der Produktion losgegangen ist, dann halt nicht mehr.
Hm.
Aber ich glaube, dass das mit ein wichtiger Grund ist, warum Fury Road sich so anders und besser anfühlt als die anderen.
Mhm.
Weil das einfach 30 Jahre gereift ist.
Ja, bisschen so wie Mad God.
Bisschen so wie Mad God, ist ja auch 30 Jahre, glaube ich. War 13, wurscht, lang. Weil bei Fury Road ist so viel Liebe zum Detail auch drinnen.
Mhm.
Diese Räder, jeder hat sein eigenes Rad und so. Und die Details, die in den Autos drin stecken auch. Und die Gesellschaft mit dem Witness Me, dass sie immer Witness Me schreien, wenn sie ihren Tod
gehen.
In ihren Tod gehen, zu Valhalla gehen.
Mhm.
Ja, und sich mit Chrom die Fresse beschmieren.
Ja.
Das sind alles so
schön groteske Details.
Richtig groteske Details, aber so wahnsinnig, wahnsinnig
kreativ
und detailverliebt, und das passt alles super gut zusammen, und ich glaube, dass er da schon viel Zeit hatte, einfach das auch so auszuarbeiten, dass das sich gut ineinander fügt und gut anfühlt.
Und während die ersten drei Filme einfach sowas Impulsives hatten, aber dadurch auch Sperriges, Holpriges irgendwo, hat er hier eigentlich eine erzählerische Meisterleistung vollbracht, indem er wirklich eigentlich Exposition gänzlich außen vor lässt und man sich trotzdem auskennt.
Richtig. Das ist auch das, was geredet wird, wird teilweise geredet mit so einer lauten Musik im Hintergrund oder irgendwelchen Soundeffekts.
Mhm.
You don't fucking care. Und man versteht auch das Notwendigste.
Mhm. Aber du befürchtest deswegen, dass Furiosa dahingehend Probleme haben könnte, weil man muss sagen,
er hatte
bei den ersten drei Filmen hatte er immer irgendwelche anderen Co-Autoren. Also ich schaue hier gerade nochmal nach, das war eben dieser James McCausland bei Mad Max 1. Bei Mad Max 2 waren es Brian Hannett und Terry Hayes. Beim dritten Mad Max hat er diesen Terry Hayes dann nochmal dabei gehabt.
Mhm.
Und jetzt hat er für Fury Road hat er Brandon McCarthy gehabt und einen Nico Lathuris oder so. Und diesen Lathuris Nico hat er jetzt auch wieder bei Furiosa dabei.
Mhm.
Es ist wieder dieser Doug Mitchell, der den Film produziert. Junkie XL macht wieder die Musik. Der Schnitt ist von...
Na, warte, für Furiosa auch?
Für Furiosa ist dieselbe Musik.
Echt? Ich bin mir ein, im Trailer stand nämlich ein anderer Name.
Hm. Und Margaret Sixel schneidet wieder beide Filme. Also
es ist ein relativ ähnliches Team.
Mhm.
Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Es kann sein, dass er sich jetzt ein bisschen mehr auch in der Welt eingefunden hat, dass das besser zusammenpasst dann. Mhm. Ich finde zum Beispiel, er hat auch in Fury Road die Hintergrundgeschichte von Max sehr gut eingearbeitet.
Mhm.
Mit diesen kurzen und sehr kurzen
Flashbacks.
Flashbacks.
Mhm.
Wo dann so auch auf so Momente hingewiesen werden, wie seine Frau überfahren wird und so. Und das Mädel, das, ich glaube, aus dem dritten Teil ist es. Oder soll das das Kind aus dem zweiten Teil sein?
Im dritten Teil ertrinkt ein Kind in so eine
Treibsand-Geschichte. Ja. Und da verweist er so Spuren auf die alten Filme.
Die Bloodbag hat Flashbacks.
Richtig. Mhm. Aber die funktionieren auch ohne, weil sie einfach auch gut genug funktionieren, um nur den Wahnsinn von Max zu illustrieren.
Wobei Wahnsinn ja die Frage ist, kann man Mad wirklich mit Wahnsinn übersetzen? Trifft es das oder wäre es nicht viel mehr Wut? Also der wütende Max. Der wütende Maxe.
Es ist schon noch eine Verrücktheit.
Ja, es ist verrückt, was die da alles machen in dem
Film. Ja, absolut. Alle verrückt. Es wird auch am Anfang gesagt, so ist er der Verrückte oder sind es alle anderen.
Ja.
So. und ich kann mir vorstellen, dass das mit Furiosa jetzt auch besser funktioniert.
Mhm.
Ich weiß es nicht. Meine größte Befürchtung ist tatsächlich eher, also storymäßig ist es mir, glaube ich, relativ egal, wenn es nicht zu viel Exposition jetzt wird, weil Background-Story, Furiosa, das könnte passieren, das fände ich nicht so geil.
Ja, das spielt ja vorher.
Es spielt vorher. Es ist eigentlich die Geschichte, wie Furiosa zu Immortan Joe gekommen ist, glaube ich. Darum wird es gehen.
Mhm.
Und ich weiß es nicht. Also, ich meine, so ein bisschen Story, whatever, Worldbuilding hatten wir ja immer, das finde ich ja nicht schlecht.
Mhm.
Ich weiß nicht, wenn das zu sehr Story-fokussiert ist, ob das dann gut ist.
Mhm. Und man sieht ja im Trailer auch am Anfang dann die junge Anya Taylor-Joy irgendwelche Blumen anfassen, die dann so rumzucken oder so.
Ja.
Also es könnte sein, dass er dann vielleicht doch dieser Tradition treu bleibt. Jeder Film ist eigentlich irgendwas ganz anderes.
Mhm.
Und wird nur durch diese auch immer anders agierende Figur zusammengehalten.
Das wird wahrscheinlich das grüne Paradies sein.
Genau.
Weil da war sie ja noch in der Kindheit, da hat es das ja noch gegeben.
Genau, da wird wahrscheinlich da ein großer Fokus drauf sein.
Wenn das so erzählt, könnte es gut werden. Mhm. Meine andere Sorge ist, dass es zu viel CGI wird.
Mhm.
Das fühlt sich nämlich im Trailer nach viel CGI an. Mhm. Auch practical, aber auch das, was practical ist, schaut, finde ich, nicht so ganz practical aus.
Ja.
Und das tut der Ästhetik halt schon einen Abbruch.
Ja.
Weil es jetzt sicher viele gibt, die irgendwie sagen, ja und, aber wenn es gut aussieht, sieht es gut aus.
Ja, aber es sieht nicht gut aus.
Es sieht A, nicht so gut aus und B, ist es einfach, also es ist, man spürt das einfach.
Ja.
Man spürt den Unterschied, ob du es jetzt tatsächlich aktiv wahrnimmst oder nicht, sei dahingestellt, aber du spürst das, ob das jetzt vor Greenscreen gedreht ist oder nicht oder ob da Zeit reinfließt, wie kann ich das inszenieren, wie kann ich das umsetzen, whatever, ja, das ist schon was einfach eine andere Haptik hat.
Mhm. Und was natürlich auch so grundsätzlich immer so eine Gefahr ist, das ist mir gerade noch eingefallen, als du dieses im Treibsand untergehende Kind erwähnt hast,
mhm.
Was mir an dieser Reihe wirklich sehr, sehr gut gefällt, ist, dass sie keine Gefangenen macht. Also, dass sie den Mut hat, nicht nur mit der Angst, dass irgendeiner wichtigen Figur was passieren könnte, spielt, sondern dass sie wirklich auch Figuren in feinster Game of Thrones Manier schon in den 80er Jahren killt. Also dass eben in dieser Treibsand-Szene im dritten Film und die Kinder hängen da so und versinken unten weiter und oben ziehen sie alle. Und Mad Max kommt dann und zieht dann auch wieder Kinder, die schon ganz im Sand verschwunden waren, wieder mit raus, aber eins bleibt halt drin.
Aber ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, weil George Miller ist, glaube ich, nicht der Typ dafür. Und die von Produktionsseite gab es zum Beispiel bei Fury Road gibt es auch eine 13er, PG-13er Fassung.
Mhm.
Und sie haben in der Testphase beide Cuts gezeigt. Den Studio-Cut und den Miller-Cut sozusagen. Und der Miller-Cut ist so viel besser angekommen in der Testphase, dass sie sich tatsächlich dazu entschieden haben, na gut, wir lassen das mit PG-13 und nehmen doch die R-Rated-Version.
Ja.
Also ich glaube...
Weil das gibt's ja auch in Fury Road, Spoiler, wenn die schwangere Frau, so die Lieblingsgespielin von Immortan Joe, doch stirbt.
Mhm.
Ne? Also solche Dinge. Und dass Nicholas
Holt... In Feinster, by the way, auch eine Reference, eine relativ aktuelle Reference, aber Hereditary... Ich musste schon sehr an die Szene denken, wo
ja, ja. Wir wissen Bescheid.
Wir wissen Bescheid.
aber auch Nicholas Holtz Figur stirbt ja dann.
Richtig.
Weil da bahnt sich
ja... Sonst kannst du ja nicht in dem Menu mitspielen. Achso, nein, stimmt ja nicht. Anya Taylor-Joy spielt ja nicht in Fury Road mit.
Nein, stimmt. Ja, das kommt jetzt. Und Nicholas Holt ist
schon tot.
Ja.
Oder noch nicht geboren wäre.
Ja.
Naja. weiß ich nicht.
Er ist vielleicht schon geboren, aber sie kennen sich nicht. Vielleicht hat er ein Cameo in, wenn Furiosa dann wirklich zu Immortan Joe kommt in Furiosa, dann könnte es ja sein, dass er da auch mal kurz auftritt.
Ein Flash
Forward. Ein Pre-Flash, ja. das ist ja auch so, da bahnt sich ja sowas wie eine Liebesgeschichte an, nur mit Blicken, ohne irgendwie da groß was zu reden, ja, zwischen der Rothaarigen und Nicholas Holt.
Richtig.
Und
die wird dann auch gekillt.
Ja.
Entschuldigung. Ja. Mit ihm natürlich, obviously.
Genau. Also,
nein, nicht sie, sondern die Liebesgeschichte.
Ja, genau. Und das ist so toll, weil das sind immer nur so kurze Blicke und dahingehend ist der Film wirklich subtil auch.
Richtig,
muss man mal sagen. So, trotz der ganzen Bildgewalt ist er da sehr subtil.
Allein auch die Kämpfe, es wird ja unglaublich viel gekämpft, aber du lernst so viel über die Charaktere auf die Art und Weise, wie sie kämpfen.
Ja.
Er benutzt die Umgebung. Das ist nicht einfach nur bum, 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 bum. Ja? Kleiner Seitenhieb ging es daraus. sondern da passiert was, da lernt man die Charaktere kennen.
Mhm. Und das wäre für mich auch vielleicht nochmal so eine Schlüsselszene für das, was ich vorher schon angedeutet habe, dass aus dieser Zweckgemeinschaft eben wirkliche Zuneigung entsteht, die fast sowas, ich bin ja sehr bei Hobbes grundsätzlich, aber die fast sowas Altruistisches hat, dass es eben nicht mehr jeder für sich und solange wir die anderen nutzen, sondern es gibt diese Opferbereitschaft, dieses sich für jemand anderen hingeben.
Mhm.
Und da ist dann wirklich sowas wie Empathie, Zwischenmenschlichkeit, Gemeinschaftlichkeit, Solidarität.
Ja, in der oder Kultur ist Liebe. Es ja das Höchste, einen ehrenvollen Tod zu sterben. Die wollen ja eigentlich alle nur sterben und dabei angesehen werden.
Ja, das ist genau das. Diese faschistoide Logik, ja.
Ja, witness me.
Ja. Die deutsche teutonische witness. Todessehnsucht ist das.
Ja.
Ja.
Ja, also da ist Fury Road wahnsinnig subtil. Und kann aber gleichzeitig funktionieren als einfach unterhaltsamer Actionfilm.
Mhm. Deswegen,
der hat 2 Stunden lang pure Action. Er fängt da damit an und
endet damit.
Und macht dazwischen aber keine Pause.
Ja.
Kurz. Vielleicht so insgesamt.
5 bis 10 Minuten.
Mit allem zusammen.
Ja. Total.
Das ist insane. Das ist unglaublich echt.
Also hoffen wir, dass er so weitermacht, dass die Leute so weitermachen hinter Furiosa. Und
bin ja gespannt. Chris Hemsworth und Anya Taylor-Joy und irgendwer anderes Bekanntes spielt auch noch mit, nicht?
Das habe ich nicht aufgeschrieben.
Ja.
Immortan Joe wird von jemand anderem gespielt tatsächlich.
Naja, ja, das ist auch eine gute Entscheidung, finde ich, dass er sich dazu entschieden hat, nicht De-Aging zu benutzen, sondern neu zu casten für die jüngeren Varianten.
Ja.
Hat er nämlich überlegt.
Ja, ich würde jetzt auch mit Hinblick auf die Zeit, wenn du nichts mehr Dringliches zu sagen hast, können wir vielleicht so ein bisschen den Deckel drauf machen.
Mhm.
Wir haben versucht, so ein bisschen das zu vermitteln, was uns an dieser Reihe begeistert, den nachzuspüren, woher diese, ähnlich wie bei Dune eigentlich, hat ja bis 2015 Mad Max, außer vielleicht bei so der Generation unserer Eltern, keinen wirklichen
bleibenden Eindruck.
Klaren, offensichtlichen Eindruck in der Popkultur hinterlassen, aber ähnlich wie Dune natürlich ganz viel geebnet, ganz viel parakanonell mitgelebt.
Das ist so eine Filmreihe, die aus der Branche in dem Genre wahnsinnig bekannt und hoch angesehen ist, aber so eben, wie du sagst, in der Popkultur, in einem allgemeinen medialen Umfeld fast verschwunden ist eigentlich. Genauso wie Dune.
Ja.
Und jeder, der Science Fiction machen möchte, kennt Dune. Jeder. Und bis dato hat fast niemand Dune gekannt.
Ja.
Also ja, da gab es mal diese Lynch und ja, also die Science Fiction lesen, die kennen Dune, aber sehr nischig.
Ja. Und genau, und deswegen Mad Max.
So wie Salo für jegliches Arthouse.
Ja.
kennt auch kein Schwein, kennt Salo. Mhm. Wobei auch kein Schwein kennt Arthouse-Filme normalerweise, aber das ist nochmal was anderes. Also Arthouse ist auch schon für sich eher nischig.
Ja, oder bildet sich zumindest ein. Für uns nicht,
aber...
Nein, aber man kann vielleicht mal über die These sprechen, dass Arthouse zum Schema verkommen ist. Wolfgang M. Schmidt, sehr schwache Filmanalyse zu Fury Road, wie ich finde, weil er auch die...
Kurzer Seitenhieb.
Ja, weil er auch die ersten drei Filme einfach damit abtut, dass sie halt großer Humbug sind und dabei diesen Einfluss verkennt und auch überhaupt nicht versucht, diesem Kult auf den Grund zu gehen.
Ja.
Und
das machen, glaube ich, zu viel Spaß, die Filme.
Nein, das will ich gar nicht sagen. Er sagt, Fury Road ist trotzdem irgendwie Underground und irgendwie auf so einer Metaebene ein Arthouse-Film und die meisten werden das gar nicht merken. Das fand ich eine ganz interessante Aussage in dem Zusammenhang. Wie dem auch sei, wir haben versucht, diese Reihe so ein bisschen zu umreißen, Kernpunkte rauszuarbeiten. Mhm. Und haben vielleicht einerseits uns dadurch, andererseits vielleicht auch euch, je nachdem, wann ihr die Folge schaut, Lust gemacht, Furiosa auf der großen Leinwand zu sehen.
Also bombastisch wird's, ob's gut wird, bleibt noch eine Frage.
Genau. Wir werden vielleicht dann im Stammtisch unseren Senf
sicher
darauf drücken, aus der Tube.
Ja.
Unsere Eloquenz.
Also ich freue mich schon auf den nächsten Teil von Krieg auf Rädern.
Ja. Krieg der Räder.
Krieg der Räder.
Ja. Gut.
Wheel Wars.
The Lord of the Roads.
Oh je, okay, jetzt.
Jetzt machen wir. Das ist generell so ein Phänomen, dass wir, weil wir so den Deckel nicht zukriegen, am Schluss dann einfach nur noch uns in unlustige Wortwitzerleien flüchten.
Also ich find's lustig. Ist voll mein Humor.
Ja.
Aber, ja, egal. Abschlüsse finden...
Statt.
Finden statt. Abschlüsse finden fällt schwer.
Abschlüsse machen auch.
Ja.
Ne, Timo?
Abschlüsse machen, ja, auch. Ich habe schon einen.
Leck mich.
ja, so viel dazu. Genau, das merkt man auch an der Länge unserer Podcast-Folgen manchmal, glaube ich. Aber okay.
Naja gut, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Schaltet in 2 Wochen wieder ein und...
Bis dahin, tschüss.
Ciao, ciao.
Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.